Chris, Maya, Lea, Maxim, Lukas, Tom, Nico und Ulrich, liebe Gemeinde, existiert Gott oder ist er tot? Ihr Konfis habt euch gestern zum Konfitag mit diesen Fragen beschäftigt, gemeinsam mit Richard, gemeinsam mit dem Konfiteam. In diesem Gottesdienst nehmt ihr uns ein Stück mit hinein, euer Nachdenken über diese Fragen. Und ich begebe mich jetzt auch mit hinein, die Suche nach tragfähigen Antworten, die ihr ja zum großen Teil heute schon finden konntet. Das ist super. Lebt Gott oder ist er tot? Wie kann ein guter Gott das Böse in dieser Welt zulassen? Verbrechen, Folter, Krankheit, Katastrophen, Tod. Und dieses schreckliche Leid, das gibt es ja nun einmal. Das passt doch nicht zu einem liebenden Gott, oder? Auch Christen schlagen sich mit diesen Fragen herum. Aber warum nicht solche Fragen stellen? Zweifeln ist durchaus wichtig. Zweifeln ist erlaubt. Fragen zu stellen ist nötig. Gegen Zweifel, wenn die Weltereignisse und die eigenen Glaubensüberzeugungen unsicherer werden, gegen Zweifel hilft nicht verschweigen. Da hilft auch kein gefühlsbetontes Beteuern. Das kannst du mit dem Verstand nicht durchdringen, das musst du einfach glauben. Sondern es hilft vor allem der ehrliche, gut informierte Blick auf Argumente für den Glauben. Auf der Ebene des Verstandes werden gute Gründe für den Glauben genannt. Wenn wir im Gespräch sind, zum Beispiel mit Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht an ihn glauben, wir sprechen miteinander in gegenseitigem Respekt. Wer Gott erlebt und kennengelernt hat, erklärt dem, der fragt, seinen Standpunkt im Gespräch. Er will sein Gegenüber nicht einfach überreden, sondern ehrlich einladen, überzeugen. Mit nachvollziehbaren Gründen. Das findet sich schon im Neuen Testament. Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wer Menschen für Jesus gewinnen will, der muss auch ihren Verstand ansprechen. Frühe christliche Denker, die suchen das Gespräch mit den Weltanschauungen ihrer Zeit, um zu zeigen, was wir Christen glauben, das ist nicht Aberglaube, das ist nicht rückständig, das ist nicht gefährlich, sondern das ist gut begründet. Und nebenbei sogar extrem gesund für die Gesellschaft. Und genau das braucht es auch heute. Naja, mit dem Unterschied, dass wir inzwischen rund 2000 Jahre Christentum im Rücken haben. Und das kann auch ein Problem sein, denn diese Geschichte hatte wirklich Höhen und Tiefen. Und damit können wir aber offen umgehen. Junge Leute, Schülerinnen, Schüler, Azubis, Studierende verstehen sich oft als atheistisch oder agnostisch, also sagen, ich glaube an keinen Gott oder über Gott kann man nicht viel wissen. Sie würden den Satz unterschreiben, der hier an der Empore zu lesen ist: God is nowhere, Gott ist nirgendwo. Viele dieser gerade auch jungen Leute ticken eher postmodern oder spätmodern. Und dazu gehört der Eindruck, man habe den christlichen Glauben irgendwie hinter sich. Kennen wir schon, ist aber nichts für mich. Die Kirche hat oft versagt. Christen haben mich persönlich enttäuscht. Naja, da kann ich mich persönlich auch ganz gut wiederfinden. Auch ich wurde von Christen enttäuscht. Und trotzdem bin ich noch Christ. Klar gibt es unglaubwürdige Vertreter des Glaubens, manchmal gehöre ich ja selber dazu, um ehrlich zu sein. Warum bin ich trotzdem noch Christ? Naja, keine Überzeugung wird schon dadurch falsch, dass auch jemand anders sie vertritt, der sich aber nicht seiner Überzeugung entsprechend verhält. Sein Verhalten macht ihn selbst vielleicht unglaubwürdig, es sagt aber noch nichts über den Wert seiner Überzeugung aus. Und das gilt auch für den Glauben an Jesus. Ja, Christen haben sich in ihrer Geschichte oft unglaubwürdig verhalten und dafür braucht man nicht zu den Kreuzzügen zurückzugehen. Es reicht der Blick ins 20. und auch ins 21. Jahrhundert, in dem wir leben. Natürlich muss man da unterscheiden. Zum Beispiel war das vermeintlich finstere Mittelalter gar nicht so finster. Neuzeitliche Ideale wie die Menschenrechte, das sind keine Erfindungen der Aufklärung oder der Moderne, sondern die haben selbst christlich-jüdische Wurzeln. Doch das ändert nichts daran, dass Christen oft gescheitert sind, ja. Die Frage ist nur, sagt das schon etwas über den Kern des Glaubens aus, ob es Gott gibt, ob Jesus als historische Person greifbar ist, ob zum Beispiel die Auferstehung von Jesus auch historisch glaubwürdig ist. Über solche Fragen kann mir das Verhalten von Christen heute keine Auskunft geben. Mir braucht es andere Überlegungen, dazu gleich mehr. Und doch frage ich mal, gibt es vielleicht etwas im Kern des christlichen Glaubens, das schlechte Einstellungen befördert, das Menschen also dazu bringt, Unrecht zu tun? Gibt es zum Beispiel etwas im Glauben, das Menschen selbstgerecht macht? Gerade die Selbstgerechten, die richten ja oft besonders viel Unheil an, weil sie meinen, sie seien über jede Kritik erhaben. Und für manche Gesprächspartner, für uns, ist da ein entscheidender Knackpunkt. Was wird aus mir, fragen Sie, was passiert mit mir, wenn ich mich auf diesen Glauben einlasse? Der Glaube wirkt auf Sie durchaus anziehend. Jesus fasziniert Sie. Sie fragen sich nur, wenn ich Christ werde, werde ich dann Teil eines Clubs, zu dem ich gar nicht gehören wollte? Gehöre ich dann zu einer Gesellschaft von Selbstgerechten? Deswegen sagen manche, Gott ja, aber Kirche nein. Also frage ich, gibt es etwas im Kern des christlichen Glaubens, das Menschen selbstgerecht macht? Nein, im Gegenteil. Denn der Kern des Glaubens ist ja gerade Gottes unverdiente Gnade. Das heißt, seine bedingungslos schenkende Liebe. Gottes Gnade zeigt sich in Jesus Christus. Sie bringt ihn bis ans Kreuz. So ernst ist unser Scheitern als Menschen, dass das Kreuz nötig war. Und das heißt im Umkehrschluss, wer sagt, ich bin Christ, der sagt damit im Grunde, ich habe es nötig. Ich bin fehlbar, ich brauche Korrektur. Und das sollte eigentlich das Markenzeichen von uns Christen sein. Die Perfektion und die Selbstgerechtigkeit. Nein, ich habe es nötig. Ich brauche Gottes Gnade. Manchmal braucht es erst diese Klärung, bevor der Kopf frei ist für ganz andere Argumente. Wenn Menschen spüren, Glauben macht nicht selbstherrlich, sondern wer glaubt, der kann Fehler ehrlich zugeben, dann sind sie auch bereit, weiter zuzuhören, was dann zu einem Argument für den Glauben an Jesus spricht. Und das sind eine ganze Reihe. Die Natur und ihre wunderbaren Gesetze, das Leben, die Genetik der Organismen und des Menschen verweisen auf einen genialen Plan und Gesetzgeber. Der Physiker Stephen Hawking, der behauptet zwar, das Leben auf der Erde entstand nicht durch den Willen Gottes, sondern durch Naturgesetze wie die Schwerkraft. Er hat es behauptet, er ist inzwischen verstorben. Auf jeden Fall fordert er dazu auf, dass wir uns zwischen Gott auf der einen Seite und den Naturgesetzen auf der anderen Seite entscheiden. Und dazu erklärt der Oxford-Professor John Lennox, hier vermischt Hawking zwei völlig verschiedene Dinge. Nämlich physikalische Gesetze und persönliches Handeln. Das ist genauso abwegig wie die Aufforderung, sich entweder für die physikalischen Gesetze auf der einen Seite und den Luftfahrtingenieur Frank Whittle zu entscheiden, wenn man den Düsenantrieb erklären will. Die Gesetze der Physik können erklären, wie ein Düsenantrieb funktioniert, aber nicht wie er entstanden ist. Für dessen Entstehung war die Intelligenz und Kreativität Frank Whittles erforderlich und das Vorhandensein entsprechender Bedingungen und Material. Deswegen könnt ihr heute in den Urlaub fliegen nach Mallorca oder Kanaren. Die Physik beweist Gott zwar nicht, weil der Schöpfer größer ist als die Schöpfung, aber sie weist auf Gott hin. Und einmal, John Lennox: Je besser ich die Wissenschaft verstehe, desto mehr glaube ich an Gott, weil ich über die Größe, die Raffinesse, die Vollständigkeit seiner Schöpfung staune. Es gibt Phänomene, die man physikalisch nicht beweisen kann, die aber dennoch sehr real sind. Die Liebe, die bedingungslose Liebe eines Menschen zum Beispiel, du kannst sie nicht erzwingen, aber du spürst sie. Du weißt es, wenn ein Mensch dich liebt. Es ist ein Wissen anderer Art. Wie viel mehr entzieht sich die Beziehung mit Gott rein naturwissenschaftlicher Beweisführung? Die liegt auf einer anderen Ebene. Noch einmal zur Frage: Spricht das Böse in dieser Welt gegen Gottes Existenz? Nein, denn gerade die Beschädigungen der Natur durch das Böse, Krankheit, CO2-Ausstoß, Katastrophen, gerade die Beschädigungen dadurch weisen eigentlich noch stärker auf die weisen Baupläne des Schöpfers hin. Dazu mal ein Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg wurde unter anderem die Stadt Köln bombardiert. Auch der Kölner Dom wurde schwer beschädigt. Und daraus hat damals keiner den Schluss gezogen: Hinter einem so schadhaften Bauwerk kann kein Planer stehen. Das kann nur Produkt des Zufalls sein. Nein, sondern jeder weiß und wusste, dass die Zerstörungen dieses vollkommenen Bauwerks, dieser gotischen Kathedrale, im Nachhinein durch Bomben, letztlich durch Menschen hervorgerufen worden sind. Und die Schäden an den Böden, an den Gewölben, die haben sogar den Blick freigelegt auf filigrane, gestalterische Elemente und geniale statische Konstruktionen dieser einmaligen Architektur, die man zuvor gar nicht so wahrnehmen konnte. Keiner zweifelte an den Architekten als Urheber, an den Baumeistern, sondern die Bewunderung wuchs sogar noch durch die entstandenen Schäden, die Einblicke tiefer ins Innere dieser wunderbaren Konstruktion ermöglicht haben. Also manche finden durch Staunen über die Schöpfung zum Glauben an den Schöpfer und zu christlichen Überzeugungen. Doch dieser Weg, Fragende zu überzeugen, hat auch Grenzen. Denn der Gott der Bibel ist nicht einfach eine abstrakte Arbeitshypothese, die man wie eine mathematische Gleichung herleiten könnte. Definieren Sie Gott und nennen Sie zwei Beispiele. Also diese Klausuraufgabe funktioniert nicht. Sondern wer Gott ist, das erkennt man daran, was er tut und wie er selbst sich zeigt. Das hat er getan, ganz unübertrefflich in Jesus. An Jesus sehen wir auch, wie Gott sich zum Leid der Menschen verhält. Das Leid auf unserem Planeten führt die Bibel darauf zurück, dass Menschen sich von Gott abgewandt haben. Sie macht deutlich, das hängt irgendwie damit zusammen. Das war von vornherein eine Möglichkeit, denn Gott hat uns ja gerade nicht als Marionetten oder programmierte Roboter geschaffen, die automatisch seinen Willen tun. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind ein entscheidungsfähiges Gegenüber. Und dazu gehört, dass wir Gottes Liebe auf uns wirken lassen und sie an uns heranlassen können, diese Liebe auch erwidern, uns ihr aber auch verweigern können. Und genau das ist passiert und es hatte schmerzliches Chaos zur Folge. Leid und Not im Einzelnen wird von der Bibel nicht erklärt. Aber sie sagen, dass Gott gekommen ist, um daran teilzuhaben, wenn jemand im Krankenhaus im Bett liegt und leidet. Dann wünscht er sich ja auch keinen Vortrag über die Ursachen des Schmerzes, sondern er wünscht sich jemand, der sich ans Bett setzt und seine Hand hält. Im Leiden und Sterben von Jesus sehen wir, dass Gott genau auf diese Weise handelt. Er versteht menschliches Leid aus eigener Erfahrung und er kam, um das Böse zu überwinden. Mit seinem Tod und der Auferstehung hat er bereits den Durchbruch geschaffen für eine neue Welt ohne Leid und Schuld. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, also eine Wirklichkeit, die dafür verantwortlich ist, dass es unsere sichtbare, greifbare Wirklichkeit gibt, das Weltall, den Planeten, die Erde, die Natur, uns Menschen mit unserem Verstand, dann können wir Menschen von uns aus eigentlich nichts über diesen Gott sagen, weil wir eben Teil der Wirklichkeit sind, die er geschaffen hat. Dann wäre ich als Pfarrer und Theologe arbeitslos. Es sei denn, Gott sagt selbst etwas über sich. Gott teilt sich mit. Er spricht aus seiner eigenen Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hinein. Und dann kann ich auch etwas über ihn sagen. Genau das macht das Herz unseres Glaubens aus, dass Gott sich mitgeteilt hat, und zwar in erster Linie in einer Person, in Jesus Christus. Und deswegen sprechen wir von Jesus nicht nur, weil er uns beeindruckt, das tun andere auch, sondern weil Jesus die verlässliche Grundlage ist, überhaupt mit Gott in Kontakt zu kommen. In Ordnung, so könnte man entgegnen, aber warum soll ich nun das glauben? Ist das nun das, was man einfach glaubt? Oder gibt es auch dafür Argumente? Ja, sage ich, weil Jesus genau das von sich beansprucht und das auf eine Art und Weise, die glaubwürdig ist. Dafür muss ein Skeptiker nicht etwa das ganze Neue Testament kennen und schlucken. Ich selbst halte es für völlig glaubwürdig, das Neue Testament, aber das ist nicht wichtig für folgendes Argument. Jesus, er hat den Anspruch, Gott gleich zu sein. Und dieses Selbstverständnis, ich bin Gott, das kommt in allen Überlieferungsschichten des Neuen Testamentes vor, zum Ausdruck. Schon da, wo Jesus andere Menschen die Sündenvergebung zuspricht zum Beispiel. Und damit beansprucht er, was nach Überzeugung des Alten Testaments nur Gott tun kann. Und genau das haben ihm seine Kritiker ja auch vorgehalten. Und da heißt es, entweder es stimmt nicht, was Jesus von sich behauptet. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen, dann hat er uns getäuscht. Oder es stimmt nicht, was er von sich sagt, und er weiß es selber auch nicht, dass es falsch ist. Und dann hat er ein Problem, dass er psychisch krank ist. Oder es stimmt, was Jesus von sich sagt, dass er Gott gleich ist, dass in ihm Gott selbst uns begegnet. Und dann stimmt auch alles andere, was Jesus von sich behauptet. Die große Frage nach Gott wird dann zu einer sehr konkreten, persönlichen Frage an mich und an dich. Willst du Jesus vertrauen? Und wenn Jesus auf dich nicht wirkt wie jemand, der andere belogen oder sich selbst getäuscht hat, dann liegt es nahe, ihm zu vertrauen. Jedenfalls spricht es nicht dagegen, sondern dafür, ihm zu vertrauen, wenn er die Wahrheit sagt. Voraussetzung ist natürlich, die Texte des Neuen Testaments sind historisch auch verlässlich, sodass sie echt das wiedergeben, was Jesus von sich gesagt hat, nämlich zum Beispiel Gottes Sohn zu sein. Und dass sie treffend beschreiben, wie Jesus charakterlich war und was er eigentlich wollte. Genau das tun sie. Da muss man sagen, die historische Quellenlage ist hervorragend im Vergleich mit anderen antiken Texten griechischer Philosophen, Geschichtsschreiber zum Beispiel, ist die Quellenlage ausgezeichnet, was das Neue Testament angeht. Die ältesten Handschriften, die wir haben, die sind nur wenige Jahre am Original dran, an den Ereignissen dran. Bei griechischen Philosophen ist es oft so, dass zwischen dem Original und der ältesten Abschrift, davon abgesehen, dass es ganz wenige teilweise noch gibt, dass da oft ein Zeitraum von 1000 Jahren dazwischen liegt. Das bloß mal in Klammern. Ausgezeichnete Quellenlage, die Aussagen über Jesus, die 17, die da genannt werden, sind total verlässlich aus historischer Sicht. Das alles zu wissen, führt uns aber noch nicht zum persönlichen Glauben und zur Gewissheit, dass Jesus echt lebt, dass er dich liebt, dass er mich lieb hat und dass ich eine Zukunft bei ihm habe. Die Frage bleibt, willst du Jesus vertrauen? Und wenn Gott bereit ist, sich zu zeigen, dann darfst du ihn auch bitten, dir persönlich zu begegnen. Unzählige haben das getan und Gottes überraschende Antwort erlebt. Jesus war ja wirklich tot, er lag im Grab, doch dann ist er plötzlich seinen Jüngern als der Lebendige erschienen. Damit haben sie nicht mehr gerechnet, doch der Auferstandene hat sie überrascht. Bei einer ersten Begegnung nach dem Johannesevangelium war Thomas nicht dabei. Seine Freunde erzählten ihm freudig und glaubhaft, dass Jesus lebt. Er konnte es ehrlich nicht glauben. Denn Tod ist nun mal Tod. Seine Bedingung, nur wenn ich Jesus mit eigenen Augen sehe, wenn ich ihn eigenhändig berühre, dort wo man ihn verletzt hat, kann ich's, werde ich's glauben. Die Wahrheit zu suchen erfordert manchmal Mut, sie erfordert auch Geduld. Wenn du ehrlich daran interessiert bist, herauszufinden, ob Jesus die Wahrheit sagt, dann bist du auch bereit, dich auf ein Experiment einzulassen. Jesus selbst macht uns Mut dazu, wenn er sinngemäß sagt, wir haben es im Evangelium schon gehört, hey, riskiere etwas, mir zu vertrauen. Probier es aus, genau das zu machen, was ich dir sage. Zum Beispiel durch ein Bibelwort. Und dann wirst du die Erfahrung machen, dass Gott etwas bewirkt. Dass Gott durch mich redet und dass ich der lebendige Gott bin. Um persönlich Gewissheit zu kriegen, kannst du also Jesus bitten, hey, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir so, dass ich dich erlebe, dass ich wirklich weiß, du bist da und du hast mich lieb. Und ich bin überzeugt, Jesus wird auf so eine ehrliche Bitte eingehen. Der Thomas damals ist mit seinen Zweifeln nicht auf Abstand geblieben. Der ist auf Abstand gegangen, der ist bei seinen Freunden geblieben. Das ist gut. Und als er mit ihnen zusammen war, ist Jesus ihm dann begegnet. Jesus hat ihm ausdrücklich erlaubt, ihn zu berühren. Das musste er aber gar nicht mehr. Er wusste, Jesus ist real, er ist es selbst. Und er konnte nur noch sagen, mein Herr und mein Gott. Und so kann es gehen, hier im Gottesdienst, wenn du mit anderen Lobpreislieder singst, einen Bibeltext oder eine Predigt hörst, beim Anspiel, im Gebet oder auch zu Hause in deinem Zimmer, im Urlaub, bei einem Spaziergang. Das kann ganz verschieden laufen, aber so kann es dir gehen, dass Jesus dich persönlich anspricht und dass er dir sagt, ich bin real, ich bin keine Fiktion, ich habe dich lieb. Und du darfst umgekehrt Jesus ansprechen. Suche ihn, wenn dir es mies geht. Lass dich von ihm finden, wenn dir es gut geht. Und vielleicht brauchst du ja Gott nicht oder bist der Meinung im Moment, dass du ihn nicht brauchst, aber er braucht dich. Vielleicht glaubst du ja noch nicht an ihn, aber er glaubt an dich, er vertraut dir. Lass dich sich überraschen von Jesus und davon, wie leidenschaftlich er dich liebt. Und diesen Satz an der Empore, God is nowhere, den kannst du da nicht mehr so stehen lassen, sondern du wirst ihn korrigieren. Amen.